Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Heute werden wir uns der Kunst widmen. Dazu möchte ich Ihnen die Autoren einer endlich auch auf Deutsch erhältlichen Graphic Novel und ein progressives jüdisches Kunstprogramm vorstellen, das in Berlin einige Tabus bricht. Am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg wird seit 2 Wochen jüdische Kunst ausgestellt. Das international tätige Labor für jüdische Kultur, kurz LABA, fördert im 2. Jahr Künstlerinnen und Künstler sowie finanziell als auch ideell. In diesem Jahr setzen sich die 8 Kunstschaffenden mit dem Thema Broken, gebrochen, auseinander. Dafür wurden sie mit religiösen Texten konfrontiert, haben im Vorfeld Diskussionen und Gruppenarbeiten getätigt und ihre künstlerischen Arbeiten entwickelt und verwirklicht. Noch gut eine Woche werden die unterschiedlichen Werke ausgestellt. Dazu gibt es noch Performances, Lesungen, Diskussionen und natürlich die Finissage. Vor der Sendung habe ich den Programmdirektor Deckel Peretz gefragt, worin sich LABA von anderen Kunstförderungen unterscheidet.
Also was ganz besonders ist an diesem Prozess von LABA, ist, dass es mit einer intellektuellen Diskussion anfängt. Das heißt, die Künstler kommen rein, sie sind nicht sofort unter Produktionsdruck gesetzt. Sie haben erstmal Zeit, sich über die Diskussion, eine intellektuelle Diskussion und Austausch, basierend an jüdischen Schriften, sich kennenzulernen. Und über diese Diskussion zu merken, mit wem kann ich gut vielleicht was schaffen, mit wem kann ich gute Kunstwerke machen und langsam in eine kooperative künstlerische Schaffen zu kommen, der auch interdisziplinär sein kann. Und das ist sehr besonders an LABA, dass viele Künstlerinnen und Künstler was Neues ausprobieren. Ein Schriftsteller kann plötzlich zu einem Theaterschauspieler werden. Ein Musiker macht plötzlich eine Performance oder eine Schriftstellerin wird zur visuellen Darstellerin, weil sie diese Gespräche und diese intellektuelle Basis hatten.
Wie zum Beispiel?
Also wir haben jetzt einen Schriftsteller, Tom Reifus Dottan, der ist ein Fellow dieses Jahr. Und er hat in LABA eine Gelegenheit, eine Show zusammen mit seiner Ehefrau, die eine Operasängerin ist. Sie haben auch ein kleines Kind und das war so quasi ihre erste professionelle Zusammenarbeit als Künstlerinnen und Künstler. Und wir freuen uns, dass wir mit LABA das ermöglicht haben.
Der Schriftsteller Tomer Dottan Dreifuß hat hier eine Installation mit einer Schreibmaschine hergestellt, auf der er in seiner Live-Performance unter anderem ein Gedicht schreibt. Es behandelt den unglücklichen Exodus des Autors Stefan Zweig nach Brasilien. Wir hören jetzt den Autor mit seinem Gedicht.
Ich ging in Flammen auf. Als wir uns kinderten, nannten wir es kalter Feuer. Schwärme Funken entfliehen der Nacht, wie geschwänzte Sterne, und ich unter ihnen. Die Stadt liegt auf dem Rücken in gekrämpften Muskeln. Ich ging in Klammern auf. Als wir uns kinderten, nannten wir es kalter Feuer. Und im Herzen des Schulhofs stand ein alter, faltiger Olivenbaum. Einmal zwischen seinen Wurzeln murmelte jemand aus meiner Hals: Ich wundere mich, ob leere Momente erinnerbar sind. Und wenn ich der Nacht entfliehe, die in mir wie kalter Feuer entflammt, hält es auf. In ihm ist das Nichts passiert. Leere Momente gibt es nicht.
Herr Peretz, Sie sind in der Berliner Synagogengemeinde Frenkelufer aktiv und arbeiten an dem Aufbau eines jüdischen Kultur- und Gemeindezentrums mit. Warum ist Ihnen auch bei diesem Kunstprogramm der Fokus auf das Jüdische, auf die jüdische Identität so wichtig?
Genau, es ist wichtig für uns, wenn man denkt an das Thema, wie Judentum in Deutschland wahrgenommen wird, dann denkt man oft an Orthodoxie, an Regeln, an Praxis. Und es ist uns wichtig, in der Schaffung eines jüdischen Kultur- und Gemeindezentrums ein lebendiges Judentum rüberzubringen, für die das Judentum ein Teil von ihrer kulturellen Erbe und kulturelles Präsenz ist. Und das heißt für uns, dass das jüdische Texte, jüdische Literatur, Talmud, Tora jetzt nicht nur mit Regeln zu tun haben, sondern mit Gedanken, mit Geschichten mit quasi auch einer Mythologie, wenn man es so sehen möchte, die für Juden und auch die nichtjüdische Welt eine Relevanz hat und haben kann. Und es ist für uns wichtig, das zu fragen, wie religiöse Texte, wie Religion eine Quelle sein kann für eine jüdische Identität in der Präsenz ist.
Derzeit wird Sukkot, das Laubhüttenfest, gefeiert. Erklären Sie kurz, wo Sie gerade sitzen.
Ich sitze jetzt in einer Sukka, ein Laubhütte, der von einer unserer Künstler gemacht wurde, Gal Ovadianao. Und Gal hat ein Sukka geschaffen aus religiösen Objekten. Und in dieses Sukka hat er auch Fragen gestellt zu der Verwendung von religiösen Objekten, von Neuschöpfungen. Und das ist die Frage, die wir uns in Laba stellen. Können wir religiöse Quellen verwenden, um viele verschiedene Sachen zu bauen? Können wir Identität darauf bauen? Können wir einen Austausch mit der Gesellschaft rund um uns herum schaffen durch diese religiöse Quellen? Dann finde ich, dieses Sukka im Kleinen zeigt, was Laba eigentlich im Großen sein möchte.
Das ist schon sehr progressiv. Sie zeigen Gebetsschals, die als Seitenstoffe der Laubhütte verwendet werden, mit Nägeln befestigt und mit Steinen auf der Erde beschwert. Weiter hinten sehe ich einen Talmud, der auseinandergeschnitten wurde, um eine feministische Aussage zu tätigen. Für manche wäre das Blasphemie, zumindest aber Respektlosigkeit. Was würden Sie diesen Menschen entgegnen?
Wir schaffen hier eine Freiheit, die Freiheit für Künstlern, sich mit ihrer eigenen Religion, ihrer eigenen Herkunft so umzugehen, wie sie das für richtig halten. Wir nehmen Leute, die aber Respekt vor dieser Religion zeigen. Und ich finde, dass diese beiden Kunststücke sehr respektvoll mit diesen religiösen Objekten umgehen, auch wenn es vor nicht progressiven vielleicht anders aussehen wird. Und ich erzähle eine Geschichte. Als Ella in ihrem Studio saß mit diesem Talmud. Sie saß da wie ein Sofer Stam. Ein Sofer Stam ist der Schriftschreiber von religiösen Objekten, von den Torarollen, von Mesuzot, von Tfilin. Und sie saß da aber statt mit einer Feder und Tinte mit einem Messer. Und wir waren da mit einem Videocrew, wir haben einen Promofilm gemacht und der Filmmacher hat ihr gesagt, Ella, konntest du uns was rausschneiden jetzt, noch vor dem Film? Dann hat sie das Messer genommen, hat angefangen zu schneiden und dann wurde sie plötzlich wütend. Und sagte, das kann ich nicht machen. Da mache ich Fehler, wenn ich das mache. So will ich das nicht. Und sie hat wie ein so First Time gedacht und dachte, da muss sie voll dabei sein, wenn sie diese Tora neu schreibt, aber mit dem Messer. Sie hat keine Worte hinzugefügt, sie hat die Worte noch neu formiert, diese heiligen Worte, damit sie ihre Gefühle und ihre Perspektive ausdrücken. Und das fanden wir ein sehr respektvoller Umgang, ein Versuch, diese Texte anzueignen und als ihre Stimme zu geben. Und das finden wir, das ist gar nicht blasphemisch, das ist eigentlich heilige Arbeit. Das Gleiche gilt hier vor diese Sukka, die mit Talitot gebaut wurde, mit dieser heiligen Gramente, weil die Frage, die Gal sich stellt, war diese Verbindung von verschiedenen Formen von Religiositäten. Also er verbindet hier zwischen das Lied Solomons, das höchste Liebeslied in die jüdische Antike, mit brasilianischer Native Musik, die auch eine Urreligiosität, und fragt sich, wie diese Urreligiositäten verbunden sind. Obwohl das Judentum und die brasilianischen Natives wahrscheinlich wenig in Berührung kamen, bis Gal und andere Leute in unserer Zeit die beiden in Verbindung gebracht hat, trotzdem glaubt er, dass im Endeffekt alle Menschen durch Religiosität verbunden sind, durch Spiritualität verbunden sind.
Den indigenen brasilianischen Federschmuck für die Sukka in Berlin zu verwenden von einem Nicht-Brasilianer kann auch als kulturelle Aneignung gesehen werden.
Also die Fragen, die hier gestellt werden, sind nicht ganz einfach. Diese Verbindungen, die gemacht werden, wollen uns Fragen aufwerfen. Auch die Fragen, wie wir heute Kulturen betrachten, wie wir Religionen betrachten, wie wir Grenzen anschauen. Und der Versuch aus diesen religiösen Objekten, und das sind dann zwei religiösen Objekten von religiösen Kulturen zusammenzubringen, soll dieses auch als Frage in den Raum bringen.
Auch jüdische Kultur darf anecken. Vielen Dank für das Gespräch. Ich sprach mit Deckel Peretz, dem Programmdirektor von Laber Berlin. Laber Berlin läuft noch bis zum 22. Oktober. Die Ausstellung ist am Moritzplatz in der CLB Gallery zu sehen und Sie finden Laber Berlin auch im Netz unter laber.berlin. In den Vereinigten Staaten ist Amy Kurzweil vor 6 Jahren durch ihre Graphic Novel Flying Couch bekannt geworden. Darin beschreibt sie aus dezidiert weiblicher Sicht ihre Familiengeschichte über 3 Generationen hinweg. Eine Geschichte, die mit der Flucht ihrer Großmutter aus dem Warschauer Ghetto beginnt. Mittlerweile ist sie eine etablierte Cartoon-Zeichnerin, die unter anderem regelmäßig im New Yorker Magazin veröffentlicht. Im letzten Jahr war Amy Kurzweil als Fellow an der Berliner American Academy. Dieter Wulff hat sie getroffen und sich mit ihr über ihr Buch und ihre Familie unterhalten.
Sie war die Älteste, charismatisch und auch physisch stark. Und weil sie außerdem auch blond war, mit blauen Augen, sagte ihr Vater, sie solle fliehen, untertauchen, um der Welt erzählen zu können, was hier geschieht.
Tell the world what's going on here.
Erzählt Amy Kurzweil über ihre Großmutter. Lilly Fenster, damals 13, lebte mit ihrer Familie, Eltern und Geschwistern im Warschauer Ghetto. Als die Verhältnisse immer furchtbarer wurden, ein Überleben eigentlich nicht mehr vorstellbar schien, blieb nur noch die Flucht. Geschichten, die die Enkelin Amy Kurzweil bis heute nicht vergessen kann.
Sie merkt, dass ein paar Steine in der Ghetto-Mauer fehlen und schlüpft dort durch. Sie läuft dann weg zu den Bauernhöfen auf dem Land und erzählt dort, dass sie ein katholisches Waisenkind sei.
So überlebte die Großmutter als einzige der Familie den Holocaust, heiratete bald nach Kriegsende und lebte mit ihrem Mann einige Jahre in einem DP-Camp für jüdische Flüchtlinge im hessischen Bensheim, wo 1946 ihre Mutter geboren wurde. 1951 emigrierte die kleine Familie in die USA. Als Amy, die Enkelin, 2006 anfing zu studieren, meinte ihre Mutter, jetzt mit 20, sei sie alt genug für diese traumatische Familiengeschichte.
My mother gave me this transcript of an interview that my grandmother had done with a historian.
Meine Mutter gab mir die Abschrift eines Interviews, das meine Großmutter mit einem Historiker an der Universität von Michigan für ein Zeitzeugenprojekt gemacht hatte. Ihre Stimme wurde aufgenommen. Viele Stunden Aufnahmen.
Abschriften von Interviews, die man sich auf der Website der Universität jederzeit anhören kann. Das sollte die Grundlage ihres eigenen Buches Flying Couch werden.
I knocked out a couple bricks, maybe 3 of them. I was little and skinny. And that's the way I went out.
There are many different kinds of interviews that.
Es gab unterschiedlichste Interviews mit ihr, wo ich manchmal auch mit dabei war. Aber für das Buch habe ich nur diese wirklich überwältigenden Archivaufnahmen genutzt.
Bald kam ihr die Idee, diese unglaubliche Familiengeschichte zu erzählen. Und als sie die Graphic Novel Maus von Art Spiegelman gelesen hatte, der eine ähnliche Geschichte als Comic erzählt, wusste sie auch wie.
But there was something about cartoons that made it feel more real.
Es gab da irgendwas, weshalb sich Cartoons für mich besonders real anfühlten. Das ist ja eigentlich paradox, weil Cartoons in sich so künstlich sind. Das machte es für mich so interessant. Was hat es damit auf sich, dass ich gerade mit dieser Künstlichkeit den realen Geschichten so viel näher kommen kann?
I feel the reality of what these people are telling stories about so strongly.
Als sie ihrer Großmutter Lilly Fenster davon erzählte, fand sie das toll. Das Buch Flying Couch, das fliegende Sofa, von der New York Times 2016 zur besten Graphic Novel des Jahres gekürt, erzählt die Geschichte der 3 Generationen, Großmutter, Mutter und der Zeichnerin selbst. Dabei ist die Couch das Möbelstück, das alle verbindet, meint Amy.
My mother is a psychologist.
Meine Mutter ist Psychologin. Für sie ist die Couch ein analytisches Werkzeug. Meine Großmutter wiederum hat diese Angewohnheiten, die Couch abzudecken, um sie zu schützen. Neurotische Angewohnheiten, die sie noch aus dem Krieg hat. Für mich ist es einfach ein Ort zum Lesen, Zeichnen und Schreiben.
Read, you know, draw, write.
Man sieht die drei Generationen miteinander verwoben. Emmys Reise nach Israel auf der Suche nach der eigenen Identität, ihre Großmutter im Ghetto und der dramatischen Flucht und wie sie dann einige Jahre später über Ellis Island mit Mann und Tochter in Amerika ankommt. Immer mit grobem Strich gezeichnet, doch trotz aller Dramatik meist mit einem Schuss Humor. Manchmal werde sie gefragt, wie man über solche Dinge noch Witze machen könne, erzählt Amy. Wie denn sonst, ist dann ihre Gegenfrage.
Because I just don't know if there's really any other way.
Ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen Weg gibt, damit umzugehen, ohne verrückt zu werden. Bei Humor geht's doch darum, mit Absurditäten umzugehen, indem man darüber lacht. Meine Großmutter ist wirklich komisch, auch weil sie so merkwürdig ist.
So strange.
Im Buch heißt Lilly Fenster durchweg Babbe, Jiddisch für Großmutter. Sie ist jetzt 95, lebt im Bundesstaat Michigan und liebt es, wie in ihrer Kindheit Jiddisch zu singen, wie man auf der Website ihrer Enkelin hören
kann.
Und natürlich sei ihre Großmutter ihr größter Fan, meint Amy.
I think she feels like.
Einerseits denke ich, dass sie es liebt, sowas wie ein Star in einem Buch zu sein. Besonders als eine Frau, die nie selber liest. Sie hatte nie Bücher und doch ist sie jetzt selbst in einem. Das ist was ganz Besonderes für sie, das ihr Kraft und das Gefühl gibt, gehört zu werden.
Somebody listened to her is really powerful. You know, like feeling heard.
Amy has a heart as gold. She was my first granddaughter. And she wants to feel what I went through.
Das Buch Flying Coach, ein Graphic Memoir von Amy Kurzweil, ist gerade im Verlagshaus Jacobi und Stewart, auch auf Deutsch erschienen. 304 Seiten für glatte 32 Euro. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.